Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Esra, Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Esra 7, 1 bis 10. Nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Artasasta, des Königs von Persien, Esra herauf, der Sohn Serajas, des Sohnes Asajas, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amatias, des Sohnes Asajas, des Sohnes Merajots, des Sohnes Sechajas, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eliasas, des Sohnes Aarons, des Hohen Priesters. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat im 7. Jahr des Königs. Am 1. Tage des 1. Monats nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am 1. Tage des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. In den Büchern Esra und Nehemia erfahren wir etwas von den Geschehnissen, die sich während und nach der Zeit der Heimkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft ereigneten. 70 Jahre dauerte diese Gefangenschaft, und sie war die Folge davon, dass sich Gottes Volk hemmungslos der Sünde und dem Götzendienst hingegeben hatte. Gott hatte viel Geduld mit seinem Volk. Immer wieder hatten die Propheten vor dem Gericht Gottes gewarnt, aber man wollte nicht hören. Und so lesen wir in 2. Chroniker Kapitel 36 in den Versen 15 bis 21 folgendes. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Wir sehen also, auch Gerichtsbotschaft kann auch Gnade beinhalten. Ja? Er redete gegen sie, so heißt es, also er verkündigte ihnen das Gericht Gottes, aber aus Mitleid, um sie zur Umkehr zu bewegen. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung, aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Da führte er gegen sie heran, den König der Chaldäer, und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise, alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Oberen, alles ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein, und alle ihre Burgtürme brannten sie mit Feuer aus, so dass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Und er führte weg nach Babel alle, die das Schwert übrig gelassen hatte, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das Land hatte die ganze Zeit über, da es Wüste lag, Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte, auf das 70 Jahre voll wurden. Der Prophet Jeremia hatte diese Ereignisse vorausgesagt, und er hatte auch prophezeit, dass nach 70 Jahren das Volk der Juden wieder zurückkehren durfte in seine Heimat. Rund 70 Jahre nach der ersten von drei Wegführungen, als die Perser die Herrschaft der Babylonier abgelöst hatten, bekamen die Juden im Jahre 538 vor Christus von König Kyrus die Erlaubnis, in ihr Land zurückzukehren. Die gesamte Rückkehr vollzog sich innerhalb von fast 100 Jahren in mehreren Einwanderungswellen. Es gab da vier Stufen. Im Jahre 538 unter dem Statthalter Serubabel, unter dem hohen Priester Josua. Nach der Ankunft begannen die Heimkehrer mit dem Tempelbau. Die Feinde aus der Umgebung erzwangen jedoch unter dem Nachfolger des Kyros, Artasasta, die Einstellung des Tempelbaus. Das war ein herber Rückschlag für die Juden. Zweitens, 22 Jahre später, 516 vor Christus, durften die Juden unter dem Perserkönig Darius dem Großen weiterbauen. Der Tempelbau wurde vollendet. Dann die dritte Stufe im Jahre 458, also rund 60 Jahre später, erschien Esra mit einer weiteren Schar in Jerusalem. Es kam zu einer geistlichen Erweckung. Haggai und Zacharia hatten zuvor schon darauf hingearbeitet. Und zum Schluss, rund 13 Jahre nach Esras Ankunft, 445 vor Christus, kam Nehemia ins Land. Die Mauer Jerusalems wurde gebaut. Nun, uns geht es heute Morgen um die Rückkehr Esras und derer, die sich ihm anschlossen, nach Juda. Der König Artasasta hatte die Sendung Esras nach Jerusalem beschlossen, um dort für den Tempeldienst zu sorgen und das Volk im Gesetz Moses zu unterrichten. Das Ganze war ein Werk Gottes zur geistlichen Erneuerung seines Volkes. Und Esra und alle anderen durften nun erleben, wie wunderbar Gott alles lenkte und für alles Sorge trug. Gottes gütige oder gnädige Hand waltete über ihnen, so wie sie auch über uns im neuen Jahr walten möchte. Das ist das Einzige, was sicher ist. Alles andere, alle Prognosen, alle Vorhersagen sind unsicher. Das hat sich auch, wie ich las, wieder im Blick auf das vergangene Jahr herausgestellt. Man zapft ja auch gerne in unseren Tagen okkulte Quellen an, um etwas über die Zukunft zu erfahren. Und es stand jetzt in einem christlichen Blatt, dass all diese Prognosen, all diese Vorhersagen sich nicht erfüllt hätten. Das, was sicher ist, ist, dass Gottes Güte, Gottes gütige, gnädige Hand uns begleiten will durch das neue Jahr. Wie es sich auch immer im Einzelnen gestalten wird, das wissen wir nicht. Das ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Aber daran dürfen wir festhalten, Gott, Immanuel, ist und wird mit uns sein und wird uns nicht im Stich lassen, auch das ganze Jahr 2012 hindurch. Gottes gütige Hand will über uns walten. Esra stammte aus einer Priesterfamilie. Sein Stammbaum wird hier bis auf den hohen Priester Aaron zurückgeführt. Was uns auffällt an der Person Esras ist seine große Liebe zum Wort Gottes. Und von daher war es ihm ein großes Anliegen, dieses Wort Gottes auch in Jerusalem wieder unter die Leute zu bringen, zu verbreiten. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Das war also sein Herzenswunsch. Sicher hatte der König, der persische König Artasasta beschlossen, ihn nach Jerusalem zu senden. Aber es war auch im Herzen des Esra schon sein Wille und sein Sehnen und sein Wunsch, nach Jerusalem in seine Heimat zurückzukehren, um dort das Wort Gottes zu verbreiten, die Menschen im Gesetz des Mose zu unterweisen. Und das setzte natürlich voraus, dass er sich im Gesetz Gottes gut auskannte. Und das wird uns ebenfalls hier berichtet. Dieser Esra zog von Babel herauf, er war ein Schriftgelehrter, ein Mann also, der gelehrt war in der Heiligen Schrift, kundig im Gesetz des Mose. Das ist es. Er kannte sich im Gesetz des Mose aus, er kannte sich im Wort Gottes aus. Es war ihm also ein großes Anliegen zu wissen, was steht eigentlich geschrieben, um es einmal ganz einfach auszudrücken. Das war sein großes Anliegen, zu erkennen, was Gott eigentlich wollte, was Gott seinem Volk zu sagen hatte. Und das ist das Entscheidende für alle Zeiten. Land, 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 höret des Herrn Wort. Wenn das Wort Gottes nicht mehr gehört wird, dann geht alles den Bach herunter. Dann ist das Gericht Gottes nicht fern. Esra forschte im Worte Gottes. Er interessierte sich für das Wort Gottes. Und das ist genau das, was auch uns im neuen Jahr als priesterliches Geschlecht vor allen Dingen wichtig sein sollte. Ich sage das ganz bewusst, ich unterstreiche das dick, vor allen Dingen. Es gibt nichts Wichtigeres für uns. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich in bestimmten Situationen unseres Lebens auch Realität ist, ob das Wirklichkeit ist, ob das wirklich so ist, dass das Wort Gottes uns das Wichtigste ist in unserem Leben, der tägliche Umgang mit dem Wort Gottes. Wir denken an die Menschen in Beröa. Als der Apostel Paulus von Thessalonich nach Beröa kam, durfte er feststellen, dass die Leute in Beröa ein größeres Interesse hatten am Wort Gottes als die Leute in Thessalonich. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Das heißt also, ob das, was der Apostel Paulus sie lehrte, was er ihnen brachte an Evangelium, der Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, übereinstimmte mit den Aussagen des Alten Testamentes. Sie forschten täglich in der Schrift. Genau das ist es, was wir tun sollten, immer und immer wieder. Wir brauchen für das neue Jahr Belehrung und Wegweisung für unser Leben. Und Wegweisung und Belehrung bekommen wir aus der Heiligen Schrift. Wenn wir nicht in die Irre gehen wollen, dann brauchen wir Gottes Wort. Und dann müssen wir dem Wort Gottes den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Wir können ganz sicher sein, es ist absolut sicher, dass jeder Niedergang, den wir beobachten in den Gemeinden, eine Folge davon ist, dass man das Wort Gottes vernachlässigt. Da brauchen wir gar nicht viel zu forschen, wie sich die Einzelnen verhalten, was man macht, was man tut, wenn wir feststellen, dass es mit einer Gemeinde geistlich bergab geht, das heißt also, dass sie sich öffnet für alle möglichen geistlichen Strömungen, ihr Strömungen in unserer Zeit, hat das immer seinen Grund darin, dass man das Wort Gottes vernachlässigt. Dass man nicht im Wort Gottes forscht, dass man darin nicht zu Hause ist, dass man sich darin nicht auskennt und von daher eben auch nicht unterscheiden kann. Was wir brauchen, gerade in unserer Zeit, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Die bekommen wir aber nur vom Wort Gottes her. Wenn wir wissen, was Gottes Wille ist, was die Heilige Schrift lehrt, dann können wir auch unterscheiden, dann sehen wir, wie die Dinge laufen. Dann wird uns das innere Auge geöffnet und wir sehen die Dinge ganz klar vor uns. Natürlich bedeutet das auch Leiden, ja? Das bedeutet Leiden. Wenn man die Dinge nüchtern und klar sieht, ist das immer verbunden mit einer Portion Leiden. Um mal ein Beispiel zu gebrauchen, das ist ein guter Sänger im Chor, er leidet mehr unter den Misstönen der anderen Sänger als alle anderen. Ist es nicht so? Und so ist es auch, wenn wir einen klaren Blick haben für die Verhältnisse in der Gemeinde Jesu, und zwar einen klaren Blick geschärft durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift. Dann bedeutet das, dass wir leiden. Bedeutet das aber auch, dass wir damit ins Gebet gehen und dem Herrn die geistliche Not unserer Zeit klagen. Also das Wort Gottes will unser ständiger Begleiter im neuen Jahr sein. Begnügst du dich mit einem Kalenderwort am Morgen oder wie steht's mit dir? Forschst du im Wort Gottes? Ist dir das das Wichtigste, das Allerwichtigste für dein Leben? Steht das am Anfang? Wir lesen in Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort. Gemeint ist der Herr Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes war schon am Anfang. Aber das Wort der Heiligen Schrift sollte am Anfang stehen unseres Lebens und eines jeden einzelnen Tages im neuen Jahr. Das sollte für uns keine bloße Pflichtübung sein. Das Wort Gottes zu lesen oder zu hören. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das bei einigen unter uns klar wäre, dass das Wort Gottes das Wichtigste ist, dann wären heute Morgen noch einige Plätze hier gefüllt. Stellen wir uns einmal vor, jemand müsste heute Morgen zur Arbeit gehen. Die Pflicht ruft. Er wird nicht sagen können, ich habe bis heute Nacht um 2 Uhr gefeiert, ich konnte heute Morgen nicht kommen. Es ist unmöglich. Aber was man sich nicht leistet im weltlichen Bereich, das leistet man sich vor Gott. Ich sage ganz bewusst vor Gott in der Gemeinde Jesu. Das leistet man sich. Es ist viel Heuchelei in der Gemeinde Jesu. Mag Gott uns die Augen dafür öffnen. Es sollte keine Pflichtübung sein. Es sollte ein Herzensanliegen sein, das Wort Gottes zu lesen und gemeinsam zu hören. So lesen wir im Psalm 119 haben wir gestern Abend schon zitiert, Psalm 19, dazu einmal ergänzend, welch eine Freude der Psalmist gehabt hat am Wort Gottes. Er sagt in Vers 10, die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht, sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigsalz. Auch lässt ein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Also köstlicher als Gold und viel feines Gold. Das Wort Gottes ist mir köstlicher als jede Art von materiellem Besitz. Das ist es, was David hier sagen will. Es ist mir wichtiger und kostbarer und köstlicher als alles. Vergleich mit dem Honig. Sie sind süßer als Honig und Honigsalm. Das heißt also, das Wort Gottes war für David eine Herzensspeise. Da spüren wir etwas von der Liebe zu Gottes Wort. Und genauso ist es bei Esra gewesen. Es heißt nicht nur, dass er kundig war im Wort Gottes, sondern es heißt in Vers 10, denn Esra richtete sein Herz darauf. Nicht nur seinen Verstand, den sollten wir ja nicht ausschalten, wenn wir die Bibel lesen, ja? Sondern wir sollten unseren Verstand einschalten. Aber es geht nicht nur um den Verstand, sondern es geht um unser Herz. Er richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Es war für ihn eine Herzenssache. Er liebte das Wort Gottes. Das ist der Unterschied zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, mit denen der Herr Jesus es ja immer wieder zu tun hatte. Die waren auch kundig. Die kannten sich auch aus. Wir denken noch einmal an die Begegnung mit den Weisen, mit den Magiern aus Babylonien. Die fragten, wo wird denn nun der König für Israel geboren? Und sie konnten darauf eine klare Antwort geben. Sie kannten sich aus. Sie wussten, es steht geschrieben im Propheten Micha, in Bethlehem wird der Messias geboren werden. Aber ihre Herzen, ihr Lieben, die waren kalt. Ja. Sie hatten keine Herzensbeziehung zum Wort Gottes. Und wer keine Herzensbeziehung hat zum Wort Gottes, der hat keine Herzensbeziehung zu Gott selbst. Wir können das nicht voneinander trennen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich vernachlässige sein Wort. Das geht nicht. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift und der Herr Jesus Christus und unser himmlischer Vater sind nicht voneinander zu trennen. Also eine Herzenssache. Er richtete sein Herz darauf. Und als ihm später dieses ganze Problem bewusst wurde mit den Mischehen in Israel, da war er zutiefst erschrocken. Das lesen wir in Kapitel 9, 1 bis 4. Er war bestürzt. Ihr könnt das zu Hause einmal nachlesen. Esra Kapitel 9, 1 bis 4. Und er schämte sich für sein Volk. Das heißt, er war betroffen. Ihr Lieben, sind wir noch betroffen durch das Wort Gottes? Beurteilen wir nur das Wort Gottes oder die Predigt oder sind wir vom Wort Gottes persönlich im Herzen betroffen? Werden wir durch das Wort Gottes angesprochen? Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wendet das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, auf das Herz des Einzelnen an, so dass er sich angesprochen weiß, nicht vom Prediger oder von wem, sondern von Gott selbst, durch sein Wort. Das ist das Entscheidende. Erleben wir das noch? Verlassen wir hier noch unsere Gottesdienste als solche, die getroffen worden sind, im Gewissen? Ich denke gerade an die Mutter von Pastor Wilhelm Busch, sagte, eine Predigt ist für mich nur wertvoll, wenn ich im Gewissen getroffen werde. Wirst du noch im Gewissen getroffen? Bist du noch manchmal unruhig im Blick auf das, was du gehört hast? Oder gehst du nach Hause und denkst, alles ist okay? Bin mal wieder bestätigt worden in meiner Frömmigkeit, ja? Ihr Lieben, diese Betroffenheit, die brauchen wir. Die können wir nicht machen, aber darum dürfen wir bitten. Das Werk des Heiligen Geistes. Herr, erbarm dich über uns, dass uns dein Wort trifft, dass es uns bewegt und dass es uns in Bewegung setzt von daher. Denn es ging Esra nicht nur darum, zu wissen, was geschrieben steht. Er hatte nicht nur eine große Liebe zum Wort Gottes, das Wort Gottes traf ihn in seinem Herzen, sondern er wollte es auch in die Praxis umsetzen, er wollte es auch tun. Und so heißt es hier, denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und es auch andere zu lehren, wie wir schon gehört haben. Also das ist genau, im Grunde genommen genau das, was Jakobus sagt, seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Also wenn ich weiß, dass Gott irgendetwas von mir erwartet, wenn er zu mir redet in seinem Wort, dann heißt es, dass ich mich dem stelle und das auch in die Praxis umsetze durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und zwar ganz, gleich und gern. Kann man sich merken, ja? Drei Gs. Ganz, gleich und gern. Nun, kein Wunder, dass die gute Hand Gottes über Esra waltete. Wenn wir mit dem Wort Gottes durch das neue Jahr gehen, dann wird die gute Hand Gottes über uns walten. Da können wir absolut gewiss sein. In dem Augenblick, wo wir das Wort Gottes an den Rand schieben, wo es hier in dieser Gemeinde nicht mehr das Entscheidende ist, wo das nicht mehr in erster Linie Stätte des Wortes Gottes ist, da wird Gott diese Gemeinde abhauen. Wie einen unfruchtbaren Feigenbaum. Wir müssen nicht meinen, wir wären hier was Besonderes. Wir sind nichts Besonderes. Wenn wir das Wort Gottes verlieren, verlieren wir alles, ihr Lieben. Auch wenn wir alles andere hätten, wir verlieren alles. Und darum ist das so wichtig, dass wir darauf achten und auch besonders die Ältesten in der Gemeinde darauf achten, dass das Wort Gottes hier im Zentrum bleibt. Und zwar in der Weise auch, wie Esra damit umgegangen ist, wie wir gerade gehört haben. Da wird die gute Hand Gottes mit uns sein. Und das ist zunächst einmal eine gebende Hand, die gute Hand Gottes. Dieser Esra zog von Babel herauf, er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Die gebende Hand Gottes war über ihm und machte den König der Perser Artasasta willig, Esra alles zu geben, was für die Reise und auch für den Tempeldienst in Jerusalem nötig war. Esra bekam also alles, wie wir gelesen haben, was er erbat. Es fehlte ihm an nichts, wie David auch dann sagt, mir wird nichts mangeln. Das konnte auch Esra bezeugen. Und damit dürfen wir auch im neuen Jahr rechnen, ihr Lieben. An geistlichen Gütern soll es uns nicht mangeln, und das ist das Wichtigste, aber auch an den materiellen Versorgungen soll es uns nicht fehlen. Schenkt Gott uns das Größere, nämlich sein Wort und die geistlichen Güter, sollte er uns nicht die geringeren Dinge schenken, ihr Lieben? Und ich sage es auch manchmal umgekehrt zum Herrn. Wenn du uns das Geringe schenkst, solltest du uns dann nicht das viel Wichtigere schenken, die Gemeinschaft mit dir und dein Wort? Aber eben auch andersrum. Schenkt er uns die großen Dinge des Evangeliums, dann will er uns doch auch materiell versorgen, oder nicht? Ist doch Gott eine Kleinigkeit. Sein ist Gold und Silber. Er braucht nur ein einziges Wort zu sprechen, dann wird uns irgendwo eine Geldquelle geöffnet. Zu seiner Verherrlichung. Ich sagte dem Herrn manches Mal, Herr, ich will nicht einen einzigen Cent haben, den du mir nicht geben willst. Der könnte mir zur Gefahr werden. Kein einziger Cent. Mehr, als ich ihn von dir haben soll. Das ist wichtig, ihr Lieben. Aber damit dürfen wir auch rechnen, dass Gott uns versorgt, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, auch im Blick auf das vor uns liegende Jahr. Er hat im vergangenen Jahr gesorgt, er wird auch im Jahr 2012 für uns sorgen. Gottes gütige Hand will sich darin zeigen, dass er sie auftut und uns sättigt nach seinem Wohlgefallen, wie es in dem Psalm heißt, den wir vorhin bereits gehört haben. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was da lebt, nach deinem Wohlgefallen. Unzählige Bände von Büchern könnten geschrieben werden über die wunderbaren Erfahrungen, die Gottes Kinder gemacht haben hinsichtlich ihrer Versorgung. Wenn sie nur darauf bedacht waren, am ersten nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Wir denken nur, das herausragende Beispiel, das wir ja immer wieder vor Augen haben, Georg Müller. Die gute Hand Gottes war es, die den König willig machte. Also es ist eine gebende Hand, mit der wir rechnen dürfen. Und es ist auch eine Hand, die uns willig machen will. Sie machte den König willig, Esra nach Jerusalem zu schicken und ihm alles Nötige mit auf den Weg zu geben. Bereits der König Kyrus hatte unter dem souveränen Handeln Gottes gestanden, als er den Juden erlaubte, in ihre Heimat zurückzukehren. Das lesen wir im ersten Kapitel. Gott erweckte, ein wunderbares Wort, Gott erweckte das Herz des Königs Kyrus. Gott gebrauchte ihn als Werkzeug. Und er erwärmte, so könnte man auch sagen, zunächst mal, er machte ihn wach, innerlich wach. Und dann erwärmte er das Herz dieses Königs für die Sache Gottes. Wunderbar, Gott tat das. Gott machte ihn willig. Und so auch hier zur Zeit Esras. Gott hatte es dem König ins Herz gegeben. So sagt Esra dann später selbst in den Versen 27 und 28. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches dem König eingegeben hat, dass er das Haus des Herrn in Jerusalem so herrlich mache und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat. Und ich ward getrost, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und sammelte aus Israel Sippenhäupter, dass sie mit mir hinaufzögen. Und auch die machte Gott willig. Es ist das Werk Gottes, wenn Menschen willig werden für die Sache Gottes. Und das gilt auch für uns im Blick auf das neue Jahr. Wenn etwas geschehen soll zur Ehre Gottes, wenn sein Name geheiligt werden soll, wenn sein Reich kommen soll, ein Stück weit auch in unserer Mitte offenbar werden soll. Wenn der Wille Gottes geschehen soll, wie im Himmel so auf Erden, dann ist das nur möglich dadurch, dass Gott selbst in seiner souveränen Gnade und Macht und Herrlichkeit unsere Herzen anrührt und uns willig macht, ihr Lieben. Gottes Volk wird willig, so heißt es an einer Stelle in den Psalmen, am Tage seiner Macht. Wenn Gott seine Macht erzeigt, dann wird sein Volk willig sein. Wir wissen ja, dass es immer wieder Probleme gibt im Blick auf die Mitarbeit im Reiche Gottes. Denken wir nur an den wichtigen Gebetsdienst, den manche versäumen. Es ist nicht nur ein Miteinander beten, das eine oder andere, wo wir unsere Wünsche erfüllt haben wollen, sondern es geht um einen Gebetsdienst. Durch diesen Dienst wird Gottes Reich gebaut. Da gibt es immer wieder Probleme. Das ist das Erste, was man versäumt. Das Gebet. Alles andere ist dann plötzlich wichtiger. Das gemeinsame Gebet, das kann man ja auch mal versäumen. Das ist nicht so wichtig, so meint man. Aber ihr Lieben, eins ist mir auch klar geworden, und das ist mir besonders in den letzten Wochen klar geworden, es hilft alles nichts. Ich könnte es euch immer und immer und immer wieder sagen, es würde sich nichts ändern. Wenn Gottes Gnade, wenn Gottes Hand, Gottes willig machende Hand unsere Herzen nicht anrührt, auch mein Herz, wird alles vergeblich sein. Jeder Appell an den Willen des Menschen oder aber irgendeine Seelenmassage wäre umsonst und ist umsonst. Wenn Gott die Herzen nicht willig macht, wird sich nichts regen und nichts tun. Weder bei mir persönlich, noch bei anderen. Es gibt ja in unserer Zeit bereits sogenannte Motivationsseminare. Ich war natürlich durchdrungen von Psychologie. Versucht man die Menschen irgendwie zu motivieren, damit sie bestimmte Dinge anpacken, bestimmte Dinge tun, in Bewegung kommen. Ihr Lieben, das hat Eingang gefunden inzwischen in der Gemeinde Jesu. Auch dort werden inzwischen schon solche Seminare durchgeführt, Motivationsseminare. Aber ich frage mich, was soll das Ganze, ja? Beten wir doch darum, dass Gottes gnädige Hand uns willig macht. Er ist bereit, dieses Werk an unseren Herzen zu tun. Und wir können es nicht machen. Wir sind da genauso ohnmächtig wie im Blick auf unser ewiges Heil. Wir können unser eigenes Herz nicht willig machen, wir können auch die Herzen anderer Menschen nicht willig machen. Das kann nur Gott tun. Da müssen wir zunächst einmal kapitulieren. Das ist schmerzlich, aber wichtig. Und dann dürfen wir beten. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Aber nicht nur mich, sondern auch andere. Das Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. So heißt es in den Sprüchen 21, Vers 1. Der König wurde willig gemacht, Esra zu schicken, Esra alles zu geben, was er brauchte. Ferner erfuhr Esra die schützende Hand Gottes, wenn es hier in Vers 10 heißt, dass er in Jerusalem ankam, dann hat er offensichtlich die Bewahrung Gottes unterwegs erlebt. Und das war ihm durchaus von Anfang an eine wichtige Angelegenheit. Und zwar, weil der König ihm auch Schutz gewähren wollte durch seine Leute. Aber Esra lehnte das ab. Es heißt hier in Kapitel 8, Vers 21 und 22, ist ganz interessant, und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Er verzichtete also auf diesen Schutz von Seiten des Königs, er verließ sich ganz auf den Schutz Gottes. Und Gott hat ihre Gebete in wunderbarer Weise erhört. Das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen, im Blick auf das neue Jahr, den Schutz Gottes, wir brauchen ihn. Wir brauchen den Schutz vor den Mächten der Finsternis, vor Irrlehren jeder Art. Wir brauchen diesen Schutz vor uns selbst, vor dem eigenen, bösen, verschlagenen, verzagten und auf der anderen Seite trotzigen Herzen. In unserer eigenen Brust steckt der größte Feind, unser größter Feind. Das schlimmste Übel steckt in der eigenen Brust. Deshalb haben wir ja diese herrliche und frohe Botschaft, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir damit rechnen dürfen. Und wir brauchen von daher immer wieder die bewahrende Hand Gottes für uns und auch für andere, für unsere Lieben. Auch vor den bösen Zungen, ihr Lieben, er will uns bergen in seinem Zelt vor den bösen Zungen, die viel Schaden anrichten können. Oder aber denken wir an die Situation, in der sich im Augenblick der Bruder Wilfried Block befindet. Er braucht den Schutz Gottes in dieser Situation, er braucht sicherlich Weisheit, aber auch den Schutz Gottes. Einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen, ihr Lieben. Manches Mal schon habe ich dieses Wort vor Gott geltend gemacht. Einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen. Und Gott hat sich immer wieder dazu bekannt, in wunderbarer Weise. Das brauchen wir für das kommende Jahr, weil die Situation kritischer wird. Es gibt Menschen, die bösartig sind. Das sind beispielsweise solche, die jetzt den Bruder Wilfried Block angezeigt haben, wegen der bekannten Sache. Das sind bösartige Menschen. Alle Menschen sind Sünder, ohne weiteres. Keiner ist besser als der andere. Aber manche sind in der Praxis regelrecht bösartig und zeigen auch diese Bösartigkeit. Mit solchen Menschen werden wir es mehr und mehr zu tun haben in der Gemeinde Jesu und als Gemeinde Jesu. Als solche, die den Absolutheitsanspruch des Evangeliums geltend machen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir dürfen Gott um seinen Schutz bitten. Seine schützende Hand will im neuen Jahr über uns sein. Sie will über uns walten. Und hier zum Abschluss, Gott führte Esra zum Ziel. Es heißt in Vers 9, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Am ersten Tage des ersten Monats, nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am ersten Tage des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Das heißt, Gottes gnädige Hand führte ihn zum Ziel. Und damit dürfen wir rechnen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott wird uns durch dieses Jahr hindurchführen. Niemand kann ihn daran hindern. Niemand. Das gute Werk, das er in uns angefangen hat, das will und das wird er vollenden. Die Hand Gottes ist eine Bezeichnung für das Regiment Gottes, für seine Macht Gottes, für seine Stärke, für die Art und Weise auch immer wieder, wie er mit seinen Feinden umgeht. Wir haben davon gestern Abend gelesen, im 5. Mosebuch, wie er mit starker Hand das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und das ägyptische Heer geschlagen hat, Gottes Allmacht. Du allein bist mächtig, heißt es in einem Psalm. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das beten wir im Vater unser. Die Hand Gottes ist also eine Bezeichnung für das Regiment Gottes, für sein Handeln im Leben seiner Kinder und für seine Macht und Herrlichkeit. Aber wir wollen das Entscheidende nicht vergessen. Diese Hand Gottes wäre gegen uns, sie wäre gegen dich und sie wäre auch gegen mich. Wäre sie nicht am Kreuz um unseretwillen blutig, schwach und ohnmächtig geworden, als sie dort durchbohrt wurde. Gottes Hand ist eine gnädige Hand, unter der wir in der ständigen Vergebung unserer Sünden leben dürfen, auch im neuen Jahr. Das bedeutet, bleiben wir unterm Kreuz, am Kreuz, unterm Kreuz, unter der Kreuzesbotschaft. So bleiben wir unter der gnädigen Hand Gottes, die uns versorgen wird, weil es eine gebende Hand ist, die uns willig machen wird, weil es eine willig machende Hand ist, die uns beschützen wird, weil es eine schützende Hand ist und die uns zum Ziel führt, weil es eine Hand ist, die zur Vollendung führt. Wir wollen den Herrn preisen und loben. Wir haben es gut, auch am Anfang des neuen Jahres. Wir können getrost und zuversichtlich dieses Jahr beginnen. Amen.